Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Movotion. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Elektrobussen.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo, Jerome.
Also, der Esel nennt sich immer als erstes. Das haben wir dann auch gemacht. Wie geht's dir, Julia? Alles gut?
Ja, alles gut. Der Tag war stressig, aber alles in Ordnung.
Schön. Aber auch stressig. Ich habe gerade einen wirklich wirren Kopf, weil ich so dermaßen viele Klassenarbeiten korrigieren musste die letzten Tage und Zeugnisse schreiben und, weil bei uns wird langsam das Schuljahr zu Ende gehen hier in Baden-Württemberg. Wir sind ja, glaube ich, die Letzten mit Bayern zusammen, wo es ja auch gerade Streit drüber gibt. Mhm. Ne? Warum dürfen die immer als Letztes? Ich habe immer gedacht, wieso müssen wir immer als Letztes? Warum dürfen wir nicht mal als Erstes? Aber gut, ist einfach so. Wir haben ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, diese Woche, und zwar sprechen wir über Busse. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia. Bei mir ist der Sonntagabend immer schon geplant, weil so gegen 19, 20 Uhr setze ich mich vor den Fernseher, schalte YouTube ein und gucke dann den E-Trucker, was der wieder die ganze Woche so getrieben hat und wo er unterwegs war, was er geladen hat und wie viel Kilowattstunden er pro Kilometer verbraucht und so weiter, und freue mich jedes Mal darüber, wie gut es funktioniert, mit dem E-Trucker durch den, also mit dem E-Truck durch die Gegend zu fahren, durch komplett Europa, und denke mir aber auch immer, Mensch, da gibt es ja noch eine andere Anwendung, die ja so ähnlich ist, von der Größe her, das sind die Busse. Und da hatte ich immer so das Gefühl, ja, da geht was voran. Also in meiner Heimatstadt in Freiburg, da gibt es tatsächlich einige E-Busse, da ist die Freiburger Verkehrs AG, die hat schon einige E-Busse angeschafft, die haben so Stromabnehmer und an bestimmten Stationen werden die hochgeklappt, dann laden die. Und die fahren dann eben fröhlich durch die Gegend, haben, glaube ich, auch jetzt wieder neue bestellt. Das scheint zu funktionieren. Aber trotzdem ist es irgendwie noch so unterm Radar, vor allem auch was Reisebusse betrifft. Ne? Also es gibt ja Linienbusse, die fahren ganz bestimmte Strecken. Und es gibt eben Reisebusse, die fahren eben mal nach Italien oder nach Polen oder eine Klassenfahrt nach Norwegen oder nach Paris oder in die Bretagne oder sonst wohin. Und da habe ich irgendwie so das Gefühl, da tut sich noch nicht so wahnsinnig viel. So, Julia, du hast dich da kundig gemacht. Wie genau hast du dich denn kundig gemacht zu diesem Thema?
Ja, also erstmal war ich ja letztes Jahr in Norwegen und habe dann auch die Fernbusse mir mal angeguckt. Das war sehr spannend, auch mit Ladeinfrastruktur und Infrastruktur für die Busfahrer, was ja auch immer ein spannendes Thema ist. Also die haben ja dieselben Bedürfnisse wie so ein Trucker vielleicht auch, um dann den Kreis zu schließen. Und dann gibt es ja noch die Werksbusse, die ja immer nur auf einem bestimmten Gelände fahren, wo das autonome Fahren auch sehr, sehr gut auszuprobieren ist. Und dann gibt es ja noch diese ganz normalen Busse, die wir alle kennen, der ÖPNV. Und da ist ja richtig Druck auf dem Kessel. Also da passiert richtig viel. Bei den Fernbussen ist es so, um das Ganze mal rund zu machen, da gibt es ausschließlich chinesische Hersteller. Und auch die Norweger gucken immer mit einem lachenden und weinenden Auge quasi dahin. Ja, es gibt Busse, die sie bestellen können. Aber sie hätten natürlich eigentlich am liebsten, naja, eigene werden sie nicht produzieren in ihrem Land, aber zumindest auf dem europäischen Kontinent mal eine Auswahl. Und das gibt es leider noch nicht. So, also das heißt, das Thema Fernbusse können wir so ein bisschen abhaken. Und das, was jetzt letzte Woche gesehen habe, ist in meinem Newsletter, dass es den Nightliner jetzt elektrisch gibt, also ein Tourbus. Für alle, die Musik machen, könnte das eine gute Alternative sein, oder so Fußballfans, die jetzt irgendwie meinen, ihre Mannschaft unterstützen zu wollen, können den sicherlich dann irgendwie auch mal sehen, wenn er dann quasi eingesetzt wird von den Vereinen. Aber das Häufigste, was passiert, ist halt die Busse im normalen Straßenverkehr. Und da gibt es jetzt einen aktuellen Förderaufruf. Deshalb habe ich das Online-Seminar mal mir angeguckt von der NOW, von der Nationalen Offensive für Wasserstoff. Und man lächelt immer so ein bisschen, weil die Leitstelle Elektromobilität da ja angesiedelt ist. Das vermutet erstmal keiner unter dem NOW-Logo. Ja, genau. Und die haben tatsächlich sich mal Gedanken gemacht, wie man jetzt sehr pragmatisch einen Förderaufruf starten kann, damit der nächste Schwall an Bussen sozusagen in den Verkehr kommt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Lass uns mal das ganze Pferd von vorne aufzäumen. Wir haben in Deutschland einen Bestand von ungefähr 40 Millionen Autos. Von wie vielen Bussen sprechen wir denn in Deutschland, wenn wir alle zusammenzählen?
Also der aktuelle Bestand liegt ungefähr bei 85.000. Das sind die ÖPNV-Busse sozusagen und eben auch die Werksbusse und eben auch die Fernbusse. Da ist alles mit drunter. Und davon sind tatsächlich nur, also 4,4% des Bestandes, das sind ungefähr 3.700 Busse, emissionsfrei unterwegs. Da fällt jetzt nicht nur die Elektromobilität drunter, sondern auch die Versuchsbusse, die mit dem Thema Wasserstoff unterwegs sind oder mit Gas fahren.
Wasserstoff spielt ja bei den Autos keine Rolle mehr. Auch bei den LKWs spielt es kaum noch eine Rolle. Also es gibt noch Leute, die verzweifelt versuchen, diese Technik irgendwie in den Griff zu bekommen. Sie werden scheitern und sie werden viel Geld damit verbrennen. Und es ist auch völlig dämlich und ja, viel zu teuer einfach. Bei den Bussen gibt es jetzt noch durchaus Wasserstoffbusse. Halte ich nicht so viel davon, oder?
Es ist tatsächlich immer wieder so, dass Versuche mit Wasserstoffbussen durchgeführt werden von wahrscheinlich genau denen, die das privat gerne hätten. Aber der Feldversuch zum Beispiel bei der Östra hier in Hannover hat deutlich gezeigt, die haben in ihrer Flotte, ich weiß gar nicht wie viele Fahrzeuge mit Wasserstoff eingeflottet plus Elektrobusse eingeflottet und haben dann mit dem Diesel den direkten Dreiervergleich gehabt und der Wasserstoffbus ist kostenmäßig und das ist ja für den ÖPNV das Hauptkriterium eigentlich, wenn sie auf klimafreundliche Mobilität umstellen wollen, weil die ja alle quer subventioniert sind über die Steuerzahler, tatsächlich gesehen, dass der Wasserstoffbus plus minus null eines Diesels liegt und der Elektrobus deutlich günstiger liegt, trotz der jetzt schon gefallenen Anschaffungskosten. Also wir haben anfangs darüber gesprochen, dass das dreimal so hoch ist wie der Diesel. Mittlerweile sind wir nur noch bei zweifach so hoch, also doppelt so teuer. Und das macht sich natürlich jetzt auch in den Skaleneffekten bemerkbar, dass die Busse tatsächlich auch günstiger werden. Und der Wasserstoffbus aufgrund der auch kleinen, Absatzzahlen und auch Produktionszahlen einfach hinten raus arg schwächelt und gar nicht hinterherkommt. Plus der Aufbau der Ladeinfrastruktur ist natürlich deutlich komplizierter, deutlich teurer. Und so viel Wasserstoff haben wir ja auch gar nicht. Und ich glaube, auch da sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen. Und wenn wir über Wasserstoff reden, ich will es jetzt nicht in die nächste Branche schieben, aber sind wir eher bei Flugzeugen. Auch bei Schiffen wird das kein Thema mehr sein. Ich weiß nicht, ob es überhaupt für Flugzeuge dann noch ein Thema ist oder ob das auch wieder eine Verlagerung und gedankliche Abwahl sozusagen dieses Treibstoffs ist. Aber ich sehe es eigentlich grundsätzlich nicht in der Mobilität.
Also es gibt aber im Moment Wasserstoffbusse. Also von den Bussen, die jetzt elektrisch fahren, sind immerhin 13,8%. Die Folie hast du mir mitgebracht. 13,8%, also rund 14% oder knapp 500 Busse tatsächlich Wasserstoffbusse. Der Rest ist Biomethan ein bisschen. Das sind aber nur 22 Busse. Kann man vergessen. Und der Rest ist eben Batterie. Das sind 85% der Busse, der elektrischen Busse. Nochmal, es gibt 3.482 Busse, also rund 3.500. Das klingt erstmal nicht nach wahnsinnig viel. Auf der anderen Seite hat mich die Zahl trotzdem erstaunt, weil wenn du dir mal 3.500 Busse nebeneinander stellst, das ist dann doch schon einiges. Und wie gesagt, ich habe sie ja in Freiburg gesehen und da sind sie tatsächlich auch im Stadtbild gut sichtbar. Fahren da durch die Gegend. Also es kommt so langsam. Die Frage ist natürlich für die Leute, die diese Busse betreiben, das muss ich ja rechnen. Das ist ja immer das Erste. Also das sind ja Wirtschaftsunternehmen, das sind keine Privatleute. Also bei Privatleuten kann man ja sagen, gut, ich habe Geld, ich kann mir das leisten und ich möchte mir das leisten. Ich finde es geil, mit einem Elektroauto zu fahren, ne? Wir erinnern uns an die Anfangszeit, als die Teslas so wahnsinnig teuer waren, 120.000 Euro. Das war niemals wirtschaftlich. Aber es haben ja trotzdem welche gekauft, weil sie das Geld hatten und weil sie gesagt haben, ich möchte was für die Umwelt tun oder mir macht so ein Auto Spaß, ich bin bereit, so viel Geld zu investieren. Das funktioniert in der Wirtschaft natürlich nicht, weil in der Wirtschaft, da muss man Rechenschaft ablegen. Ne? Wieso hast du da 500 Euro mehr ausgegeben, als du hättest müssen? Was soll das? Funktioniert also nicht. Man muss da rechnen. Und jetzt frage ich mich natürlich, rechnet sich das, wenn ich jetzt als Verkehrsunternehmen einen Elektrobus kaufe?
Naja, ich habe ja noch eine andere. Also erstmal, der ÖPNV rechnet sich nie. Das ist wie bei Freibädern und logisch, solchen Geschichten. So, das rechnet sich grundsätzlich nicht. Das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Das ist auch alles in Ordnung.
Genau, das ist auch so gesetzlich festgeschrieben, dass die Gemeinde eben das machen muss.
Genau, richtig. Und wenn wir mal über den großen Teich, wollte ich gerade gucken, also Richtung Pazifik gucken, da ist Zhejiang, die haben jetzt 16.359, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, knapp 16.500 Busse auf Elektroantrieb umgestellt. Das machen die nicht aus Spaß und weil das so cool ist, sondern die haben ein richtiges Problem gehabt, muss man jetzt sagen, weil die schlechte Luft, die wir alle einatmen, und die Buslinien fahren auf Hauptverkehrsstraßen und belasten damit die Anlieger, die da wohnen wollen, wahrscheinlich eher müssen, um ein Vielfaches, als wenn ich da mit einem normalen Pkw durch will. So, natürlich transportiere ich auch mal Menschen, alles gut, alles schön. Aber wenn ich jetzt mal in diese chinesische Millionenmetropole reingucke, die sparen jährlich nur durch die Umrüstung der Busflotte 1,35 Millionen Tonnen CO2. Und das ist eine Menge. Also wenn ich das rechnen müsste, also ähnlich wie bei der Lkw-Maut, dass ich da quasi keine Gebühren zahlen muss und die Tonne CO2 preist bekomme, dann habe ich da natürlich einen richtigen Benefit. Also sobald diese CO2-Quote reinkommt und eine Bezahlung dahinter liegt, da wird es auch gut für die Busse, weil dann werden die sich nämlich auch rechnen. Und das ist natürlich auch so. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ja nicht nur die Anschaffung der Fahrzeuge das Thema ist, das haben wir hier oft genug diskutiert, sondern hier ist es zum Beispiel so in Dayton, dass die E-Busse nach offiziellen Angaben 72,9% weniger Energie als Dieselbusse verbrauchen. Das heißt, auch da ist ja eine Einsparung. Also ich habe es nicht in den Anschaffungskosten, die ja durch das Förderprogramm vielleicht noch irgendwie bei 80% liegen, sondern ich habe eben auch den Treibstoff. Wir müssen nicht über Wartungen reden und so weiter. Die Busse sind dauerhaft im Betrieb und da ist auch jede Standzeit ziemlich blöd, jeder Ausfall ein bisschen blöd. Das merkt ja jeder sofort, wenn ein Bus nicht fährt. Also insofern, das hat nochmal ganz andere Themen, als wenn ich jetzt in einem Privat-Pkw elektrifiziere.
Jetzt ist es ja so, als Wirtschaftsunternehmen gucke ich natürlich, wie mache ich das und wie mache ich die Mobilität, und da gibt es ja dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wie wird das gefördert? Also wo gibt es da Förderung? Und bei PKWs gibt es im Moment keine Förderung, nach wie vor nicht. Die kriegen sie immer noch nicht auf die Kette, wir warten alle. Gibt einfach keine, und die letzte Förderung, die wir hatten, hat man so Hals über Kopf einfach mal abgeschafft, was ja auch nicht gerade Vertrauen in der Bevölkerung in die Elektromobilität gebracht hat. Wie sieht es denn aus mit Förderung für Busse?
Genau, deswegen fand ich das ja so spannend, was die NOW jetzt vorgestellt hat. Und zwar gab es 2021 schon mal den ersten Förderaufruf. Der ist gut angenommen worden. Der hatte 80% sozusagen auf die Beschaffung, Umrüstung und auch auf Machbarkeitsstudien. Dann gab es den zweiten Aufruf 2022, ebenfalls mit der Machbarkeitsförderung und der Beschaffung und der Umrüstung von Fahrzeugen. Und dann gab es 2023, also jedes Jahr durchgehend bisher, sozusagen den dritten Aufruf. Und 2024, naja, wir kennen das, also wir hatten das eben gerade mit den PKWs, was du angedeutet hast, da gab es nichts. So, das hat man natürlich gemerkt. Das heißt, man war jetzt ein bisschen in Zugzwang mit Wahlkampf und mit Co. Ampel aus und so weiter. Ja, und deshalb hat man sich jetzt entschieden, bevor auch jetzt der Haushalt verabschiedet wird, das sind ja alles Bundesgelder, über die wir hier sprechen, also der Finanzminister hat noch keinen Haushalt aufgestellt, aber die NOW bzw. der Projektträger Jülich in Kombination rufen jetzt schon wieder auf. Und da fragt man sich natürlich erstmal, okay, wo sollen jetzt die 1,15 Milliarden für den neuen Aufruf herkommen, wenn der Haushalt nicht genehmigt wird. Also sie geben quasi ein Versprechen dafür ab, Geld auszugeben, was sie noch nicht haben. Aber das hat einen guten Grund, weil das Thema nämlich in diesen Haushalt ja mit einfließt. Und sobald dieser Haushalt genehmigt ist, dürfen die Mittel ja auch ausgegeben werden. Das heißt, Personen oder beziehungsweise Unternehmen, es sind ja Unternehmen, also es kauft sich ja keiner privaten Bus und lässt den fördern, sind dazu aufgerufen, jetzt sozusagen ihre Förderbedarfe kundzutun. Und dann sozusagen, wenn das Geld fließt, sind sie sofort dann eben auch da. Zwischenzeitlich gibt es noch so ein Verfahren mit Priorisierung, wer jetzt sozusagen besonders oben in der Prio liegt, der bekommt natürlich am schnellsten Geld, und da ist eine ganze Menge Musik gerade drin.
Gut, wir werden sehen, wie die Entwicklung sein wird. Nächstes Problem ist natürlich das Laden. Also wir können ja an jeder Ladestation mehr oder weniger laden, sei es am Supercharger, sei es an anderen öffentlichen Ladestationen. Wenn dann so ein Bus kommt, der braucht natürlich ein bisschen mehr Platz zum Laden. Das ist sogar mehr Platz als ein LKW, weil der kann ja zumindest mal sich verkürzen, indem er absattelt. Das kann der Bus natürlich nicht. Und Das heißt, es gibt ein Problem mit dem Laden. Was aber kein Problem ist im Bereich Linienverkehr, weil im Linienverkehr weiß ich ja vorher, wie viele Kilometer ich am Tag fahren muss mit dem Bus und dann dimensioniere ich eben die Batterie dementsprechend, dass es eben für den Tag reicht, auch im Winter. Und dann wird er abends wieder ins Depot gefahren, wird dort angeschlossen, da kann man das ja alles hinbauen und dann wird er da geladen und am nächsten Morgen ist er voll und dann geht's weiter. Kein Problem. Oder wie das eben auch die VAG macht, die dann eben so Stromabnehmer hat, die werden oben ausgefahren an bestimmten Stationen, zum Beispiel, ich glaube, am Siegesdenkmal in Freiburg werden die dann hochgefahren, das Ding lädt und dann ist bereit für die nächste Runde. Was den Vorteil hat, dass man natürlich dann auch die Batterien kleiner dimensionieren kann, was dann wieder Kosten spart und auch den Umweltschutz und so weiter. Aber wir haben ja auch Busse, die eben nicht im Linienverkehr sind, sondern im Reiseverkehr. Da wollen wir ja auch hin, dass im Reiseverkehr eben auch Elektrobusse unterwegs sind. Da wird es ein bisschen schwieriger. Die müssen dann halt an die Plätze gehen, die eigentlich auch für LKWs reserviert sind, ne?
Ja, das ist genau die Krux. Aber das ist im Moment ja auch schon die Krux bei den Parkplätzen. Also ich möchte das Thema jetzt nicht zu groß aufmachen, aber letztendlich verbrauchen sie vom Platzbedarf her genauso viel wie der LKW auch. Also insofern, das ist dasselbe Thema an den Rastanlagen. So, und genau dasselbe Thema ist eben auch die Ladeinfrastruktur. Also wie du schon gesagt hast, der LKW kann mal eben die Zugmaschine vom Anhänger entkoppeln und dann kann er im Zweifel auch an unseren Ladestationen stehen. Das geht natürlich beim Bus nicht, der hat einen bestimmten Wendekreis und so weiter. Also das muss sozusagen mit dem Aufbau der LKW-Ladeinfrastruktur tatsächlich mit einhergehen, also dass beide zusammen gedacht werden. Das wird aber auch gedacht. Das Thema wird aber angegangen, also es gibt ja diese Ausschreibung sozusagen seitens auch der NOW, dass tatsächlich die Parkplätze elektrifiziert werden. Da ist jetzt aber noch die Klage anhängig. Also insofern, das dauert alles ein bisschen, weil Fastnet da ja geklagt hat und das Ganze so ein bisschen sich verzögert. Aber nichtsdestotrotz, an unbewirtschafteten Parkplätzen kann der Bund selber, der ja quasi Eigentümer dieser Verkehrsflächen ist, dann auch selber schalten und walten. Und die können das dann quasi so aufbauen, wie sie meinen. Bloß das Problem ist, hatte ich kurz erwähnt bei den Fernbussen in Norwegen, die Busfahrer brauchen eben auch eine Aufenthaltsqualität. Die wollen auch mal aufs Klo, die müssen aufs Klo gehen, die wollen sich vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, mal was zu essen kaufen. Genau, und das ist ja auf diesen klassischen Rastplätzen auch nicht möglich. Insofern ist da nochmal ein bisschen mehr Druck drauf. Es betrifft nicht nur LKWs, sondern eben auch die Busse. Und die Busse eigentlich noch ein bisschen schlimmer, weil sie die andere Ladeinfrastruktur nicht nutzen können.
Wobei, ich finde es sogar noch komplizierter als bei LKW-Fahrern, weil das ist ja nicht nur der Busfahrer, da sind ja auch die Passagiere mit dabei. Und du kannst ja nicht irgendwo in einem Industriegebiet, da ist das viel Platz, ne? Aber du kannst ja nicht irgendwie stranden mit 40 Passagieren irgendwo im Industriegebiet. Die wollen ja auch auf die Toilette gehen und wollen sich vielleicht irgendwas zu futtern holen. Also da muss man noch, glaube ich, einiges durchdenken und überlegen für die Zukunft. Was ich mich natürlich auch frage, also ich und du, wir fahren ja wirklich gerne elektrisch, weil wir einfach wissen, das ist praktisch, das ist einfach, das macht Spaß, da ist richtig Power dahinter. Wie ist es denn mit den Busfahrern? Finden die das auch so spaßig oder eher nicht?
Naja, da gibt es wie bei den LKW-Fahrern, ne, die ganz traditionellen. Dann gibt es nicht nur die Fahrer, sondern auch die Chefs, die dann auch quasi, also bei Privaten ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen weniger, dass sie da Spaß an der Sache haben. Bei den Kommunen ist es mittlerweile ja so, dadurch, dass viele Versuchsfahrten schon gemacht wurden, ich hatte gerade das Thema Wasserstoff mit reingezogen, die sind schon auf einem guten Wege. Und wenn ich überlege, wie viele Meldungen ich immer in meinem Newsletter, den ich täglich lese, tatsächlich sehe, hier mal 16 Busse bestellt, da mal 20. Also insofern, das Thema mit der Wir wollen nicht mehr, ist, glaube ich, durch. Also so viele Kommunen, wie da drin stehen, die mal eben irgendwie so eine zweistellige Zahl an Fahrzeugen bestellt haben, ich glaube, das ist schon durch. Also die haben weder Reichweitenangst, noch haben sie im Prinzip irgendwelche Vorbehalte. Und auch bei den Fahrenden ist es tatsächlich ja auch so. Also die LKW-Fahrer haben das ja im Prinzip auch so, dass sie das Thema, wenn sie es einmal gemacht haben, dann auch in der Vene haben und das Gift direkt eingespritzt ist und die Motivation einfach da ist, weil sie halt einfach besser beschleunigen können. Und gerade beim Stop-and-Go-Verkehr, beim Linienverkehr ist es natürlich nochmal eine bessere Erleichterung. Dazu habe ich witzigerweise aktuell auch eine Studie gelesen. Das betrifft auch mein Fahrverhalten. Also ich habe ja einen Tesla Model S Performance und da habe ich ja auch gerne mal eine artgerechte Bewegung dieses Fahrzeugs im Portfolio, um es mal politisch korrekt auszudrücken. Aber bei den Fahrern ist es ja auch so, dass die Stop-and-Go-Verkehr haben und dann immer anfahren müssen und abbremsen müssen, im Zweifel ja auch ganz stark, dass das zum Batterieerhalt deutlich einen positiven Effekt hat. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte gedacht, naja, wenn man die Batterie stresst mit Stop-and-Go, ist das tatsächlich noch mal ein bisschen schwieriger für den Akku, aber genau das Gegenteil ist bewiesen. Also wer eigentlich immer Suche fährt und als Reichweitenkönig durch die Welt fahren möchte, der trägt eigentlich dazu bei, dass eine Batterie ja so einen langsamen Modus hat und eigentlich gar nicht gefordert ist und damit die Zellen auch veraltern und das einfach ein bisschen schneller geht. Also das wird bei den Bussen wirklich zum Vorteil, weil die ja ständig irgendwie an die Haltestellen anfahren und abbremsen müssen und dann wirklich auch losfahren müssen und dann in den fließenden Verkehr müssen. Also die müssen sich da ja auch ganz gut mal wieder einfädeln. Also das wird dann nochmal ein anderes positives Thema.
Aber ich glaube, gerade die Busse, die im Linienverkehr sind, die werden dann wirklich den Betreibern wirklich viel Freude machen, weil schlicht und ergreifend, wenn du überlegst, was ist ja gerade beschrieben, du fährst ja immer Haltestellen an, das heißt, du musst wieder abbremsen, wieder losfahren, wieder abbremsen, dann kommen noch die Ampeln dazu und wieder abbremsen und wieder losfahren und das den ganzen Tag. Das geht natürlich ganz schön auf die Bremsen, vor allem, weil die Busse, die ja bisher fahren, die Dieselbusse, das sind ja alles Automatikbusse, das heißt, du hast dann auch keine Motorbremse, das geht dann wirklich auf die Bremsscheiben und das wird bei den Elektrobussen ganz anders sein. Die bremsen dann eben mit der Rekuperation. Das ist für den Busfahrer einfacher, weil er muss nicht dauernd vom Gaspedal aufs Bremspedal dappen. Wird also bequemer, vor allem wenn es wirklich bis zum Stillstand geht. Was ich empfehlen würde, ich verstehe sowieso nicht, wieso Autos gebaut werden, die nicht bis zum Stillstand bremsen können. Das habe ich noch nie verstanden. Also mein Model S macht das ja leider auch nicht. Aber mein Model Y macht das, also bis zum Stillstand. Jedenfalls werden sie dadurch wahnsinnig energiesparend. Also der Verbrauch wird ja wirklich sehr niedrig sein. Die fahren ja nicht schnell in der Stadt, da fahren ja maximal 50, 60 müssen ständig bremsen. Das heißt, die werden also, was die Kosten für die Reparaturen und so weiter betrifft, das wird ja deutlich weniger sein, als das bisher war. Und ich glaube, wer heute jetzt noch einen Dieselbus kauft, ist da, glaube ich, sehr schlecht beraten. Jetzt muss man natürlich sagen, in der Stadt ist das alles schön und einfach und da funktioniert das auch schon heute und immer mehr Städte gehen ja in die Richtung. Ich glaube, da werden wir jetzt einen deutlichen Umschwung sehen. Aber wie ist das denn auf dem Land? Also ich wohne ja auf dem Land und da sind die Strecken ja länger und da hält ein Linienbus, wir haben auch Linienbusse, wir haben hier Schulbusse, ne, die meine Schüler immer zur Schule karren. Da frage ich mich dann schon, wie kann das funktionieren mit Batteriebussen? Aber auch das müsste ja möglich sein. Da sind ja auch die Strecken nicht hunderte von Kilometern lang.
Naja, ich muss mir angucken, wie sind die Linien aufgebaut. Also das Schöne und Spannende war, ich habe ja mal mit Carsten Busse, das ist jetzt kein Running Gag, sondern tatsächlich hieß der Chef unserer ÖPNV-Gesellschaft tatsächlich Busse mit Nachnamen. Der hat mir so ein kleines Webinar mal gegeben, wie man Linien optimiert, wie man bestimmte Dinge einfach auch optimiert im normalen, also diese getriebenen, da gab es noch keine Elektrobusse, Fahrbetrieb. Können ja die Linienarme sozusagen so legen, dass die Reichweiten auch reichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wir stellen uns mal so ein Spinnennetz vor, ich habe in der Mitte das Mittelzentrum, die Stadt, und dann fahre ich mit den Bussen aufs Land. So, die fahren ja nicht nur den einen Arm Richtung Norden, sondern die wollen ja auch quasi unten in den Süden, so um die Strecken dann eben verbinden zu können, in der Mitte durch die Stadt zu fahren. Und wenn ich den einen Arm etwas länger habe und den anderen etwas kürzer, dann kann ich natürlich da Bezug auf die Batterie nehmen, also auf die Reichweite, auch im Winter, da die entsprechenden Routen rauszusuchen. Ich würde jetzt vielleicht nicht gerade mit der längsten im Winter anfangen, sondern ich würde mir angucken, aufgrund der Kilometerlaufleistung, aufgrund der Haltestellen, aufgrund auch der baulichen Gegebenheiten am Zielpunkt. Also die müssen ja auch irgendwo mal Pause machen. Das machen die ja auch nicht im Betriebshof, sondern die stellen sich dann irgendwo an so einen Endpunkt. Und da könnte ja auch geladen werden, also ne, wenn die ihre Pause machen. Das ist ja alles möglich. Und die Busse, die aktuell auf dem Markt sind, also ob ich mir einen Solaris angucke, einen Polen oder den MAN oder ein Mercedes, die sind mittlerweile alle so gut, dass sie auch die größeren Touren auch aufs Land, so nenne ich es einfach mal, in die Peripherie einfach auch gut umsetzen können. So, und das ist einfach nur das Thema Tourenplanung. Das haben die im FF. Also natürlich gibt es immer mal wieder was zu optimieren, wenn irgendwo, weiß ich nicht, ein Baugebiet irgendwo noch angeschlossen wird oder so. Aber das haben die im Normalfall drauf. Und da achten die ja heute auch drauf. Und auch zur Fahrweise der Fahrenden ist es ja so, dass die natürlich auch jetzt schon spritsparend fahren müssen. Also aufgrund dieser kalkulatorischen Geschichten, und der Steuerzahler zahlt ja auch nicht den Rennfahrer unter den Bussen, sondern die wollen im Prinzip auch schon jetzt heute ihre Kosten mit den bestehenden Fahrzeugen drücken, die sie aktuell fahren.
Wir haben uns ja vorhin schon über Förderung unterhalten. Jetzt gucken wir uns das doch mal ganz genau an. Auch jetzt mal mit den Kosten. Also ein Batteriebus kostet 570.000 Euro. Das ist ganz schön viel. Das ist mehr als 500.000 Euro für einen Bus, 12 Meter lang. Dieselbus würde deutlich weniger kosten, nämlich 311.000 Euro weniger. So. Das heißt, mehr Investitionen von 259.000 Euro. So. Mhm. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, im Prinzip kann man durch diese Förderung jetzt 80% der, also bis zu 80% der Kosten wiederbekommen. Das heißt, die maximale mögliche Zuwendung beträgt 207.200 Euro. Das wäre in dem Fall schon eine ganze Menge. Also wenn man überlegt, dass die Kosten von einem Batteriebus als Mehrausgaben ja einen Dieselbus kostet, ist das fast ungefähr das, was man jetzt auch wiederbekommt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, einen Dieselbus umzubauen. Das ist hier in diesem Rechenbeispiel erstmal nicht vorgesehen. Aber wenn man im Prinzip sagt, okay, ich habe gerade erst einen ganz neuen Dieselbus bestellt oder gekauft, im Zweifel, der läuft vielleicht jetzt gerade ein halbes Jahr und ich möchte eben umrüsten, auch da kann man diese 80% Quote ziehen. Also das macht auch nochmal Spaß. Das heißt, der Batteriebus würde nach der Förderung 362.000 Euro ungefähr kosten.
Genau, und das heißt, dass der Unterschied zum Dieselbus dann nur noch knapp über 50.000 Euro beträgt. Und diese knapp über 50.000 Euro, die spart man ja dann wieder dadurch, dass man weniger Energiekosten hat, dass man weniger Reparaturkosten hat. Und dann, denke ich, lohnt sich das richtig.
Genau, und das macht dann auch Spaß im Portemonnaie. Also was du vorhin gefragt hast mit der Wirtschaftlichkeit, da sind wir schon gut bei. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die dann gefördert werden neben dem Bus. Das ist der Aufbau der Ladeinfrastruktur. Also alles, was so, wenn man das so in Hardware denkt, da auf dem Hof plötzlich steht. Natürlich auch bei Wasserstoff. Also Wasserstoff wird genauso gefördert wie der Elektrobus. Und was halt nicht förderungsfähig ist, ist zum Beispiel, wenn man jetzt das Personal schulen muss. Also alles, was sozusagen ja denkend oder mit Software oder so zu tun hat, das eben nicht, sondern die reinen Hardwarekosten sozusagen für die Tank- und Ladeinfrastruktur ist ja dann auch noch dabei. Also insofern, das ist schon nochmal ein ordentlicher Ansatz. Das, was man beantragen kann, unterteilen die allerdings in zwei Themen. Also wer jetzt einen Wasserstoffbus und noch einen batterieelektrischen Bus haben möchte, der muss halt zwei Anträge stellen. Ansonsten tippt man da einfach nur die Summe ein und sagt, so, ich habe jetzt hier 12 Busse, die ich bestellen möchte oder fördern lassen möchte. Und dazu brauche ich, weiß ich nicht, 4-mal Ladeinfrastruktur oder 6-mal oder was auch immer ich vielleicht auch schon auf dem Hof habe und nutzen kann. Brauche ich ja nicht extra nochmal kaufen. Aber es geht darum, schnell Busse in den Markt zu kriegen. Das heißt, ob man Ladeinfrastruktur oder nicht dazu nimmt, ist erstmal egal. Aber man kann nicht solo nur Ladeinfrastruktur sich fördern lassen, sondern es muss immer mindestens ein Bus zu der entsprechenden Ladeinfrastruktur gehören. Hm. Weil eben die Prio darauf liegt, quasi den Verbrauch der CO2-Emissionen runterzukriegen. Das kann man mit nur einer Ladeinfrastruktur nicht tun, weil die eigentliche Emissionsquelle ist ja der fahrende Bus. Ja. Das ist im Prinzip der Hintergrund. Genau, und Anträge einzureichen bis zum 31.08. hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Genau, und das kann man ganz einfach über dieses Easy-Online-Tool machen. Das werden einige sicherlich schon kennen, die eben schon mal Busse bestellt und gefördert haben. Und gab es dann eben auch von dem Projektträger ein Online-Webinar. Das kann man sich im Nachgang auch nochmal angucken. Ich glaube, auf der Seite der NOW wird das auch nochmal veröffentlicht. Die haben auch einen YouTube-Kanal. Da kann man sich das angucken, wie das Ganze funktioniert. Die haben das an einem Praxisbeispiel mal gemacht, was man da so eintippen muss. Und ansonsten gibt es da ja auch einen Ansprechpartner, den man dazu löchern kann.
Schreib uns eine Mail, hab keine Angst. Hau in die Tasten, zögere nicht. Es ist ganz easy, schreibe einfach an redaktion@e-movotion.de.
Also wenn Sie oder wenn ihr eine Meinung habt zu den Bussen, könnt ihr uns die gerne schreiben. Wenn ihr ein Thema für uns habt, wo ihr sagt, hey, das habt ihr noch nicht behandelt, dann schreibt uns jetzt gerne auch. Oder wenn ihr jemand seid, der für uns ein Thema hat, als Interviewpartner, gerne melden, auch unter dieser E-Mail-Adresse. Ich habe noch einen Hinweis, Julia, am Schluss. Ich weiß nicht, du hast ja mitbekommen, ich habe einen neuen Podcast. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast. Wahrscheinlich noch nicht, weil du ja auch gerade schwer beschäftigt bist, so wie viele gerade. Aber ich möchte trotzdem dafür ein bisschen werben, weil es ist wirklich ein Podcast, den ich für sehr, sehr viel Herzblut reingesetzt habe. Ich habe den, glaube ich, über 2 Jahre vorbereitet. Und zwar heißt der Soundtrack of Life. Soundtrack of Life heißt dieser Podcast und da geht es um Musik, aber da geht es eben nicht nur um Musik, sondern um Geschichten rund um diese Musik. Und ich habe da Musikexperten an meiner Seite, einen Musikexperte, der für eigentlich alle Musikzeitschriften schreibt, der eigentlich alle Stars und Sternchen schon interviewt hat. Ich habe einen weiteren, der für den WDR als Musikredakteur arbeitet und. Also wirklich tolle Leute und wir haben auch immer wieder Gäste und zwar sehr interessante Gäste und die habe ich deswegen, weil wir das Ganze zusammen machen mit dem Schwarzwaldradio. Da haben wir ganz, ganz viele Kontakte und Schwarzwaldradio sendet auch diesen Podcast ein bisschen anders als der Podcast selbst. Es wird ein bisschen geschnitten, damit es eben radiogerecht ist, ist klar. Aber das kann man sich da anhören auf Schwarzwaldradio und zwar jeden Sonntag um 22 Uhr und die Wiederholung gibt es am Freitag immer um 23 Uhr nochmal. Also da auch gerne reinhören oder einfach mal den Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Der heißt Soundtrack of Life und da habe ich wirklich ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt und es würde mich wirklich freuen, wenn da mal ein paar rüber gucken könnten und den mal abonnieren können oder zumindest mal reinhören könnten und vielleicht den richtig schön finden, weil ich finde den wirklich, wirklich toll. Also weißt du, man macht ja ein neues Projekt, ne? Und steckt da viel Herzblut rein und dann läuft dieses Projekt irgendwann mal und dann hört man sich selbst nochmal an und ich habe selten das Gefühl gehabt, dass ich mir meinen eigenen Podcast gehört habe und dann gedacht habe, wow, ich bin da richtig stolz drauf. Und ich habe auch selten Radiosendungen moderiert, wo ich dann hinterher gedacht habe, boah, war das toll, was ich da gemacht habe. Meistens findet man ja irgendwas, was man nicht so tolle findet. Aber diesen Podcast, den ich da jetzt seit kurzem mache, da bin ich richtig, richtig stolz drauf. Und deswegen würde es mich freuen, wenn den auch möglichst viele hören, damit ich das nicht umsonst mache. Und wir haben richtig tolle Gäste. Also zum Beispiel bin ich gerade an Patrick Linke dran. Den kennst du wahrscheinlich gar nicht. Julia, Patrick Linke kennst du aber doch, weil ich habe die Stimme ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten einfach mal vorgespielt und gefragt, kennst du die Stimme? Und alle, wirklich sogar meine Frau hat gesagt, ja klar kenne ich die Stimme, aber woher kenne ich die? Das ist nämlich die Station Voice von RTL, also Fernsehen. Der macht bei Wer wird Millionär die Station Voice. Der macht bei auch bei der ZDF Heute Show ist er zu hören. Also er ist überall zu hören, wo Fernsehen ist. Ist ein ganz, ganz toller Sprecher und der wird demnächst bei mir zu Gast sein. Oder Harry Weinfurt habe ich schon interviewt, wird auch demnächst veröffentlicht. Oder. Also ich habe wirklich ganz viele tolle Gäste, die dann eben über ihre Geschichten zu einer bestimmten Musik erzählen. Und da bin ich ganz, ganz stolz drauf. So, jetzt machen wir aber Schluss für heute und hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Und ja, ich werde ein bisschen unterwegs sein, 4 Wochen in Thailand mit einem Kumpel, der übrigens auch elektrisch unterwegs ist normalerweise. Wir werden mal gucken, ob wir in Thailand irgendwie auch elektrisch uns fortbewegen können. Also mit dem Zug, klar, werden wir auch machen. Aber ob wir uns dann Tesla mieten können oder ähnliches oder ein BYD, schauen wir mal. Das war's für heute. Danke, Julia. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.